Freitagabend. Wir melden uns mit den Sport 1 News passend zum Rückrundenstart. Es fühlt sich irgendwie nicht so richtig danach an, aber es ist eben die Wahrheit. Heute also das große Duell zwischen Gladbach und dem BVB. Das ist natürlich ein Thema, auf das wir schauen wollen. Wir schauen auch auf weitere Themen, zum Beispiel auf die Klopp-Krise beim FC Liverpool. Irgendwie will es nicht richtig rundlaufen, gerade die Offensive schwächelt. Wir versuchen da so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen und schauen natürlich auch auf den Gladbacher Trainer. Der dürfte heute nämlich ein bisschen im Fokus stehen. Marco Rose wird ja heiß gehandelt beim BVB. Vielleicht übernimmt er den Club ja dann als Trainer im Sommer. Auch darauf werden wir schauen. Aber dieses Top-Duell heute Abend, dieser Rückrundenstart zwischen Dortmund und Gladbach, der wird uns natürlich beschäftigen. 20.30 Uhr geht's also los. Und gerade beim BVB, da gibt es momentan dann doch das ein oder andere Problemchen. Der Trainer wurde gewechselt. Die Probleme sind fast die gleichen geblieben. Ein bisschen haben sie sich verbessern können. Allerdings so richtig Aufschwung gab es zuletzt noch nicht. Eben auch, weil eben die Top-Spieler ein bisschen am Schwächeln sind. Auch der Kapitän Marco Reus, der kommt nicht so richtig in Fahrt.
Die Nummer 11 des BVB gibt Rätsel auf. Marco Reus spielt in Dortmund aktuell unter seinen Möglichkeiten. Der Kapitän strauchelt auf gleich mehreren Ebenen. Rein sportlich kommt er nicht an die Leistungen der vergangenen Saison heran. Hatte der BVB-Kapitän im letzten Jahr in 19 Spielen noch 17 Torbeteiligungen, sind es in dieser Spielzeit bisher in 16 Spielen nur 6 Scorerpunkte. Ein deutlicher Leistungsabfall. Seine Effizienz vor dem Tor ist sogar so schlecht wie noch nie in seiner Karriere. Aktuell braucht er für ein Tor 11 Torschüsse. Sein schlechtester Wert bisher 9. In der vergangenen Saison nutzte er im Schnitt jeden vierten Torabschluss für einen Torerfolg. Diese Kaltschnäuzigkeit hat er komplett verloren. Reus vergibt in dieser Saison auch ungewöhnlich viele Großchancen. 4 von 6 bisher. Auch das ein Minuswert in seiner Karriere. Dazu scheitert er bereits 2-mal vom Punkt. Gegen Bremen macht er zumindest den Nachschuss rein. Trotzdem, Marco Reus ist weit entfernt von seiner Bestform. Was die Frage aufwirft, wäre Dortmund-Coach Edin Terzic nicht besser beraten, einem anderen Spieler mehr Spielzeit zu geben? Rein von den Daten her wäre zum Beispiel Gio Reyna, der die letzten beiden Spiele anders als Reus nicht von Anfang an spielte, die bessere Wahl. Der US-Boy legt im Schnitt alle 136 Minuten einen Scorerpunkt auf, Reus alle 181 Minuten. Mit 8 Scorerpunkten ist er auch deutlich effektiver als sein Kapitän. Zudem sind seine Zweikampfwerte besser. Es scheint fast so, dass aktuell nur die Kapitänsbinde Reus einen Platz in der Startelf sichert. Die Daten sprechen auf jeden Fall gegen ihn. Die aktuelle Krise des BVB ist irgendwie auch seine Krise. Und man muss es so kritisch sagen, die Nummer 11 des BVB ist aktuell nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems.
Ja, und sollten die Gladbacher dem BVB heute das Leben schwer machen, vielleicht sogar siegen, dann könnte der Mann hier im Hintergrund noch interessanter für die Dortmunder werden. Marco Rose wird ja schon heiß gehandelt, vielleicht ja der nächste Kandidat an der Seitenlinie dann ab Sommer. Und trotzdem, der Coach von den Gladbachern, der will davon vor diesem Duell überhaupt nichts wissen.
Noch immer ist sie so präsent in Dortmund, die große Sehnsucht nach Jürgen Klopp. Tuchel, Bosch, Stöger und Favre, sie alle hatten zwar durchaus Erfolg mit dem BVB, aber an ihn kamen sie nicht ran, an seine Erfolge und das, was er symbolisiert hat, Leidenschaft und absolute Identifikation mit seinem Verein. Kloppo ist eine Legende in Dortmund und ihn zu ersetzen immer noch eine fast unmögliche Aufgabe für die BVB-Führung. Im Sommer will der Club dann den nächsten Anlauf nehmen und ganz oben auf der Wunschliste steht nach Sport1-Informationen ein alter Weggefährte von Jürgen Klopp. Marco Rose bestritt 156 Spiele als Spieler unter dem Trainer Jürgen Klopp. Beide sind seitdem freundschaftlich verbunden. Was würde da also näher liegen, als in Klopps Fußstapfen beim BVB zu treten? Einer, der unter beiden Trainern aktiv war, ist Jonas Hofmann. Und auch er sieht Gemeinsamkeiten.
Ich glaube schon, dass beide Trainer ein bisschen zu vergleichen sind. Auch in ihrer Trainingsart gibt es da gewisse Ähnlichkeiten. Ich glaube, jeder Trainer hat schon auch seine eigene Marke, die er da gerne setzt. Und das machen sie auch und das machen sie auch beide sehr, sehr gut.
Die Marke Rose auf dem Platz ist auch geprägt von seiner Zeit bei RB Salzburg. Sein Stil steht wie Klopps für aggressives Pressing und schnelles Spiel nach vorne. Neben dem Platz ist Rose aber ein ruhigerer Vertreter und eben nicht der Entertainer, der Jürgen Klopp ist. Beide eint ihre Ehrlichkeit. Umso schwerer fällt es Rose, mit den Gerüchten um seine Person und einen möglichen Wechsel zum BVB umzugehen.
Ich bleib dabei, möchte mich nicht zu Spekulationen äußern. Wir haben morgen ein wichtiges Spiel gegen Borussia Dortmund und das wollen wir unbedingt gewinnen.
Rose hat die Mannschaft und viele Spieler individuell besser gemacht in seinen anderthalb Jahren am Niederrhein. Das weckt Begehrlichkeiten anderer Clubs und Rose und viele seiner Leistungsträger müssen sich fragen, ob sie das aufgeben wollen, was sie bei der Borussia zusammen aufgebaut haben und schon bereit sind für eine neue Herausforderung.
Man merkt jetzt auch dem Trainer nicht irgendwie an. Das heißt ja auch oft, dass er schon im Kopf woanders wäre. Also wer Marco kennt, weiß, dass er da voll und ganz dahinter steht und alles für uns und für den Verein jetzt tut.
In Gladbach wissen sie, was sie an ihm haben, geben ihm Zeit für seine Entscheidungsfindung, aber bereiten sich natürlich auch auf einen möglichen Abgang zum BVB vor. Doch wer weiß, vielleicht entscheidet sich Rose dann eben auch, wie sein Freund Jürgen Klopp es so oft vorgemacht hat, für die Treue zu seinem aktuellen Verein und gegen die neue Aufgabe Borussia Dortmund.
Und für uns vor Ort heute Abend bei diesem Topspiel ist unser Reporter Patrick Berger. Zudem schalten wir rüber nach Mönchengladbach. Schönen guten Abend, Patrick. Wir haben es gerade im Beitrag gehört. Also Marco Reus, heißer Kandidat auf den Trainerstuhl, sagen wir zumindest jetzt mal, spekulieren ein bisschen. Wie siehst du das? Könntest du es dir gut vorstellen? Spielt das heute Abend auch eine Rolle vielleicht?
Muss ich dich mal eben, Laura, korrigieren. Ich weiß nicht, ob ich es falsch gehört habe, ob du gesagt hast, Marco Rose oder Marco Reus.
Wenn der
wenn der BVB-Kapitän auf die Trainerbank kehren würde, das finde ich auch mal ganz interessant. Nee, Spaß beiseite. Natürlich hast du Marco Rose gemeint. Und der ist ganz klar in Dortmund eine Wunschlösung. Also die Bosse sind sich intern eigentlich schon so gut wie einig, dass Edin Terzic, auch wenn der jetzt nochmal Erfolge einfahren sollte, eine große Lösung präsentieren wollen. Und da fallen immer wieder die beiden Namen, wenn man sich im Dortmunder Umfeld umhört, Julian Nagelsmann und eben Marco Rose. Bei Nagelsmann, da ist aus seinem Umfeld zu hören, dass er noch einen Schritt höher als eben Leipzig denkt. Und ja, die Wahl ist dann eben ganz klar Marco Rose. Und der würde ja natürlich auch ein bisschen was kosten, hat ja noch Vertrag bis 2022, also eine Ausstiegsklausel. Und die wäre man in Dortmund ganz klar bereit zu ziehen. Das Interesse hat man auch schon hier in Gladbach hinterlegt von BVB-Seite und auch schon bei der Rose-Seite. Und wir haben es ja eben auf der PK gehört. Also wenn er sich nicht zumindest mit diesem Gedankenspiel ja interessieren würde, auseinandersetzen würde, würde er sich auch hinstellen und sagen, nee, ich bleibe hier ganz klar in Gladbach bei der Geschichte, wo ich auch etwas aufgebaut habe. Also fix ist da noch nichts, aber das ist natürlich ein ganz, ganz interessantes und heißes Thema, was Marco Rose auch noch ein paar Wochen und Monate, wenn da nicht Klarheit reinkommt, begleiten wird.
Wobei ich muss sagen, Marco Reus, BVB-Trainer, also irgendwann könnte das vielleicht tatsächlich mal Wirklichkeit werden. Und ich glaube, die BVB-Fans hätten da vielleicht auch nichts gegen. Aber Marco Rose natürlich hier das Thema gewesen. Wenn wir auf die Tabelle schauen, spielt heute der Vierte gegen den Siebten, sprich die Dortmunder aktuell Vierter in der Tabelle. Würdest du auch sagen, die sind Favorit oder eher die Gladbacher aufgrund der letzten Partien?
Also ich finde tatsächlich, dass das nicht nur auf dem Papier, sondern auch wirklich mit Blick auf die ganzen Leistungen gesehen total ausgeglichen ist. Es ist ja tatsächlich ein bisschen so, das glaubt man gar nicht, aber dass der BVB ein ziemlicher Angstgegner ist. Also es sind jetzt schon 12 Spiele, die der BVB am Stück erfolgreich gestalten konnte gegen Gladbach. Wir erinnern uns auch, Auftakt, das ist ja heute quasi das erste Spiel der Rückrunde, das hat der BVB auch klar und deutlich gewonnen. Aber der BVB ist in so einer Art Mini-Krise. Also man ist ganz klar dabei, seine Ziele eben zu verfehlen. Auch Michael Zorc, der Sportdirektor, hat klar gemacht, wir hinken unseren Ansprüchen hinterher. Und das ist ganz klar das Minimalziel, also die Champions League am Ende zu erreichen. Und mit einem Sieg der Gladbacher heute könnte der BVB nämlich eben aus diesen Champions-League-Rängen herausfallen. Und das wäre natürlich am Ende der Saison ein absoluter Super-GAU, weil diese Mannschaft von allem, vom Gehaltsetat, vom Volumen, von den Spielern total eben aufgebaut ist auf das ständige Spielen und Erreichen der Champions League, der Königsklasse. Und da würde auch mit Blick auf die Corona-Pandemie natürlich ein ganz, ganz großer Batzen fehlen. Und das würde den Verein sehr, sehr stark zurückwerfen. Also heute ein Sieg aus BVB-Sicht, der ist natürlich total wichtig mit Blick auf die weitere Entwicklung.
Wir schauen noch ganz kurz auf die Aufstellung. Gab es für dich Überraschungen?
Auf BVB-Seite tatsächlich eine kleine, also Thomas Meunier, der ja zumindest in dem ein oder anderen Spiel wieder ein bisschen überzeugen konnte, ja immer noch nicht so ja, die richtige oder der richtige Königstransfer ist, sogar von manchen schon als Fehleinkauf abgestempelt. Der darf ein bisschen durchschnaufen. Der sitzt heute auf der Bank. Für ihn spielt der junge Spanier Matteo Morey auf der rechten Abwehrseite. Sonst sehe ich beim BVB eigentlich keine großen Überraschungen. Und bei der anderen Borussia, bei den Fohlen, bei Gladbach ist es eben so, dass Player, Stindl und Hoffmann vorne spielen und Thuram, der erstmals nach seiner Unsportlichkeit, nach seiner Spuckgeschichte wieder im Kader ist, der sitzt auf der Bank, genauso wie Breel Embolo, der ja jetzt wieder auch zurückgekehrt ist nach seiner vermeintlichen Partygeschichte. Aber das wird trotzdem sehr, sehr spannend zu sehen, auch von der Gladbacher Seite eben, was die dann von der Bank noch nachlegen können mit den beiden, wenn sie kommen. Also das wird heute, glaube ich, ein sehr, sehr ausgeglichenes und spannendes Spiel.
20.30 Uhr geht's los. Du darfst gleich ins Stadion gehen. Danke dir für die Infos und für alle Zuschauer draußen. Sie können natürlich das Spiel verfolgen im Live-Ticker unter sport1.de und auch in der kostenfreien App. Schauen wir auf eine andere Partie, die uns an diesem Spieltag erwartet. Und da kommt zumindest bei den Schalkern, glaube ich, schlechte Erinnerungen hoch an den allerersten Spieltag in dieser Saison. Es war sozusagen der Start für eine sehr, sehr schwierige Saison. 0:8 haben sie damals verloren gegen den FC Bayern München.
Schon am ersten Spieltag dieser Saison wurde Schalke 04 quasi vom FC Bayern versenkt.
Gnabry mit einem Haken und schon stand es 1:0. Robert Lewandowski, Sané mit der Übersicht und wieder ist es Gnabry. 5:0, 59. Minute. Dann sowas, Sensationspass, Müller. 6:0, 69. Minute. Jamal Musiala, 8:0, 81. Spielminute.
Ein echter Wirkungstreffer. Alle Schalke Hoffnungen, dass das in der neuen Saison alles besser werden würde, vom Tisch gefegt. Schwierig zu sagen, ob dieses 0:8 zum Auftakt einen entscheidenden Knacks hinterlassen hat. David Wagner jedenfalls längst Geschichte. Der neue Schalke-Trainer will erst gar nicht zurückblicken.
Das grundsätzlich ist es ein neues Spiel, es ist eine neue Dramaturgie, es ist ein neuer Regieplan da.
Für die Bayern war es natürlich ein Traumstart in die Saison. Groß thematisieren wollen aber auch sie dieses 8:0 nicht.
Also das Hinspiel, das ist ein Weg 0,0 in unseren Gedanken.
4 Monate später haben oder besser hatten die Bayern ja auch ihre ganz eigenen Sorgen. Ihr zwischenzeitliches Tief scheinen die Münchner aber überwunden zu haben.
Ja, und für uns war einfach wichtig, dass wir, und deswegen freue ich mich natürlich auch, dass wir die beiden Spiele gewonnen haben, weil sie für uns sehr, sehr wichtig waren nach den 2 Niederlagen. Einfach, dass wir wieder in die Spur kommen.
Davon träumen die Schalker. Mit nur 7 Punkten aus der Hinrunde wird die Rettung immer unwahrscheinlicher. Doch aufgeben keine königsblaue Option.
Es ist doch so im Fußball, man hat immer eine Möglichkeit. Man glaubt immer, wenn es dann mathematisch nicht mehr machbar ist, dann ist es eben nicht mehr machbar. Aber das ist meine Grundhaltung und ich tue mich enorm schwer mit Pessimisten.
Für Optimismus könnte die Personallage sorgen. Sead Kolasinac könnte rechtzeitig fit werden und ein heiß ersehntes Debüt ist möglich.
Bei Huntelaar sieht es so aus, dass er Tag für Tag Fortschritte macht und auch mal heute einen Teil des Mannschaftstrainings mitmacht. Und ich denke jetzt mal, eine gute Option ist für die Bank am Sonntag.
Kolasinac und Huntelaar, 2 Hoffnungsträger und 2, die nicht mit dabei waren, als Schalke im September abgeschossen wurde, als die Bayern gleich am ersten Spieltag 8-mal ins Volle trafen.
Also Krise weiterhin bei den Schalkern und Krise kann man das mittlerweile auch nennen, was der FC Liverpool in der Premier League zuletzt durchlebt hat. Es läuft irgendwie nicht richtig rund für das Team von Jürgen Klopp und wir versuchen mal ein paar Probleme und Gründe dafür aufzudecken.
Sein Zauber scheint gerade verflogen. Jürgen Klopp mit Liverpool nur 4. in der Premier League. Jetzt hagelte es gegen Burnley auch noch die erste Heimpleite der Reds seit 2017.
Wenn man sieht, wo Liverpool herkommt, ist es definitiv eine Krise. Das lässt sich nicht wegdiskutieren.
Fast schon abstrus, wo diese herkommt. Der FC Liverpool hat ein Offensivproblem. Ein Satz, der noch vor ein paar Wochen unvorstellbar gewesen wäre.
Seit 4 Spielen kein Tor. Ist für eine Mannschaft wie Liverpool mit den Leuten, die da vorne offensiv auch spielen, eigentlich eine wahnwitzige Situation.
Roberto Firmino, Mo Salah, Sadio Mane. Liverpools Fab 3. Was wirbelte dieser Teufelsdreier die Abwehrreihen Europas auseinander in den letzten Jahren? Wie alle Top-Clubs hat Liverpool gerade einen wahnsinnig vollen Terminkalender. Immer wieder muss Klopp die viel zitierte Belastungssteuerung betreiben. Verletzt ist keiner des Top-Trios, doch etwas müde wirken die Stars nicht in den Beinen, sondern im Kopf. Immer wieder werden klare Tormöglichkeiten ausgelassen.
Es wäre billig, alles darauf zu schieben, dass wir kein Glück haben gerade. Ich denke, es ist unser Problem, dass wir gerade nicht die richtigen Entscheidungen treffen. Das liegt an den Informationen, die ich gebe.
Klopp nimmt die Schuld also auf sich, schützt seine Spieler. Selbst wirkt er angefressen. In der Halbzeitpause gerät er mit Burnley-Trainer Sean Dyche aneinander. Nach dem Seitenwechsel bringt Klopp dann Salah und Firmino, doch auch die treffen eben nicht.
Wenn ich auf das Spiel zurückschaue, frage ich mich, wie konnten wir das Spiel verlieren? Aber wir haben es verloren. Das ist unser, also damit auch mein Fehler.
Bevor es Mitte Februar in der Champions League gegen Leipzig geht, heißt es für Liverpool jetzt bloß die Spitze der Premier League nicht aus den Augen verlieren. Doch von Titeln will Klopp gerade ohnehin gar nichts hören.
Wie albern wäre es, wenn ich hier sitze nach der Niederlage gegen Burnley, nach 3 oder 4 Spielen ohne Tor und ich würde über das Titelrennen sprechen. Wir müssen einfach Spiele gewinnen. Dafür müssen wir Tore schießen.
Klopp muss aufpassen, dass er den Anschluss nicht verliert. Er muss seine Spieler wieder dahin bekommen, dass sie Gas geben, dass sie Vollgas geben und dass sie vor allem eben wieder dieses Tor unbedingt machen wollen. Jamie Carragher, große Liverpool-Legende, hat gesagt, er hat noch nie in dieser Mannschaft gesehen, dass so viele Spieler gleichzeitig außer Form sind.
Gilt auch und vor allem für die Fab Three. Der FC Liverpool in den letzten Jahren eine echte Tormaschine. In der Premier League jetzt seit über 400 Minuten ohne Tor.
Und Holger Luhmann ist zu mir gekommen, unser Nachrichtenchef heute. Wir haben ein paar Probleme gerade gehört, insbesondere die Offensive wurde da herausgestellt, die momentan nicht so richtig funktionieren will. Welche Gründe siehst du noch für die Krise?
Also das ist natürlich ein Problem. Ich glaube aber, dass es ein tiefgreifenderes Problem gibt. Und zwar leidet Liverpool sehr darunter, dass momentan einfach keine Zuschauer zugelassen sind aufgrund der Corona-Pandemie. Das geht jetzt schon im Grunde los in der letzten Saison. Nach dem Lockdown hat man schon Probleme gehabt. Da hat man in der Liga profitiert von dem riesengroßen Vorsprung, den man hatte. Man ist ausgeschieden in der Champions League gegen Atletico Madrid. Da hat sich das schon so ein bisschen angedeutet, dass es schwierig wird. Und diese Mannschaft, Jürgen Klopps Mannschaft, lebt ja auch von Leidenschaft, von Herzblut. Und ohne die Zuschauer ist es ein bisschen schwieriger. Hinzu kommt dann natürlich eben auch noch das Verletztenproblem. Diego Jota, ein wirklich sehr talentierter junger Spieler, fehlt in der Offensive. Hinten natürlich an Virgil van Dijk. Und das sind dann schon Korsettstangen, die wegbrechen.
6 Punkte Rückstand sind es aktuell eben auf die Spitze in der Premier League. Wie kommt denn Jürgen Klopp jetzt aus dieser Krise wieder raus?
Naja, er hat es ja eben selbst angedeutet. Er hat gesagt, sie müssen jetzt auf sich schauen. Sie müssen gucken, dass sie sich wieder fokussieren auf ihr Spiel. Was mich persönlich so ein bisschen gestört hat in den letzten vergangenen Wochen, ist, dass Jürgen Klopp eigentlich immer so ein bisschen so ein paar Störfeuer gezündet hat. Er hat sich angelegt mit Solskjaer von Manchester United. Er hat jetzt auch jetzt nach der Niederlage gegen Burnley wieder oder in der Halbzeitpause ja sich gezofft mit dem Trainer. Es gab ein paar andere Sachen, wo er über Anstoßzeiten geredet hat und die kritisiert hat. Das sind alles Nebenkriegsschauplätze, die er aufmacht und das rückt ihn auch so ein bisschen in das Licht eines schlechten Verlierers, was er gar nicht nötig hat. Und das müsste man abstellen oder das muss er auch abstellen und wirklich sich wieder auf die Leistung konzentrieren.
Traust du es den Reds zu, da relativ schnell wieder rauszukommen oder?
Ja, das denke ich schon. Also es ist jetzt keine Megakrise, das würde ich nicht sagen. 6 Punkte Rückstand auf den Tabellenersten in der Premier League sind jetzt noch kein Beinbruch. Dann kommt natürlich das schwierige Spiel in der Champions League gegen RB Leipzig. Das ist alles nicht leicht, aber das Potenzial ist da und ich sehe jetzt auch nicht so, dass der Zauber verflogen ist von Jürgen Klopp. Das sehe ich nicht. Also ich glaube, die sind schon noch schlagkräftig genug.
Wir beobachten das Ganze weiter. Danke dir, Holger, für den Besuch und schauen jetzt auf einen Mann, der insgesamt 12 Jahre lang das Trikot des FC Bayern München getragen hat, zuletzt bei Florenz gespielt hat. Allerdings trennen sich da wohl die Wege und die Bundesliga macht sich wieder Hoffnung. Es geht um Franck Ribéry.
August 2019. Tausende Florenz-Anhänger bescheren ihrem neuen Idol Franck Ribéry einen unvergesslichen Empfang. 1,5 Jahre später sieht es aber schwer nach Trennung aus. Weder der AC Florenz noch Ribéry selbst wollen den im Sommer auslaufenden Vertrag verlängern. Und so wird aktuell wild spekuliert, was der Ex-Bayern-Star nach der Saison macht. Eine Option für ihn anscheinend eine Rückkehr in die Bundesliga. Gegenüber der Sportbild hat er nämlich diese Aussage getätigt. Im Moment gilt meine ganze Kraft dem AC Florenz. Ich bin wichtig für das Team. Was danach passiert, das weiß ich nicht. Ich will nichts ausschließen. Schauen wir mal. Offenbar will Ribéry wieder näher bei seiner Familie sein, die ja nach wie vor in München lebt. Eine Rückkehr zum Rekordmeister scheint aber ausgeschlossen, zumindest als aktiver Spieler. Die Sport1-Community bringt auf Facebook den VfL Wolfsburg ins Gespräch. Interessante Option auf jeden Fall, denn die Wölfe hätten das nötige Kleingeld, um das immer noch nicht gerade geringe Gehalt des Franzosen zu stemmen. Zudem könnte im Sommer die sportliche Perspektive stimmen. Der VfL hat das internationale Geschäft fest im Visier. Für Ribéry auf seiner vermeintlichen Abschiedstournee wäre das nicht ganz uninteressant. Weitere mögliche Kandidaten, die Hertha und eventuell Eintracht Frankfurt. Die Berliner suchen ja schon länger einen Spieler, der ein bisschen Glamour-Faktor in die Hauptstadt bringt. Franck Ribéry wäre genauso ein Spielertyp. Die große Bedingung? Absteigen dürfen die Berliner aber nicht. Aber auch Frankfurt könnte eine interessante Option sein, zumal Ribéry bereits nach seinem Vertragsende in München ein Kandidat bei der Eintracht war. Am Ende entschied er sich aber für Italien. Die große Frage, kann Ribéry diesem Team sportlich überhaupt weiterhelfen? Und hier gibt es berechtigte Zweifel. Mit 37 hat der Flügelstürmer seine besten Jahre definitiv hinter sich. In seiner bisherigen Zeit beim AC Florenz verpasste Ribéry zudem 16 Ligaspiele wegen Verletzungen. Allerdings sein Auftritt samt Vorlage zum 1:0 beim 3:0-Sensationssieg gegen Meister Juve vor einem Monat zeigt, der Franzose hat es noch drauf. Die Bundesliga würde mit Ribéry auf jeden Fall eine verloren gegangene Attraktion zurückbekommen. Allerdings muss die Perspektive bei seinem neuen Club nicht nur für ihn passen, sondern auch für den Verein. Und hier gibt es durchaus Zweifel.
Wir halten das Ganze natürlich für Sie im Auge. Das Transferfenster ist ja noch ein bisschen geöffnet in diesem Winter. Mal gucken, ob es da schon Neuigkeiten dann von Franck Ribéry gibt. Wir schauen gleich auch weiter auf den Transfermarkt, was sich da alles so getan hat, welche neuen Gerüchte es gibt. Zum Beispiel um RB Leipzig-Spieler Upamecano, welcher Topclub ein Auge auf ihn geworfen hat und das jetzt sogar zugegeben hat. Das gibt's gleich hier nach einer kurzen Pause. Viel los in dieser englischen Woche in der Fußball-Bundesliga. Es war jetzt ein schwieriger Start. Ich hoffe, es wird besser. Heute ja offizieller Rückrundenstart auch angesagt zwischen den Gladbachern und dem BVB. Und in dieser Woche, da war schon jede Menge los. Unter anderem gab es Neuigkeiten von Uli Hoeneß. Ich nenne es mal, er hat so ein bisschen wieder rumgestänkert.
Hoeneß stänkert gegen Berater. Im Buch Für die Helden von morgen des ehemaligen Skifahrers Felix Neureuther kritisiert der Ehrenpräsident des FC Bayern die Entwicklung von Vertragsverhandlungen. Heute gibt es kaum mehr einen Spieler, der selbst verhandelt, der bei diesen Gesprächen überhaupt dabei ist. Es wäre doch angebracht, wenn die Spieler dabei sind, damit sie selbst merken, was läuft. Dass Hoeneß Beratern gegenüber nicht gut zu sprechen ist, ist spätestens seit seinem Auftritt im Check24 Doppelpass am 13. September 2020 kein Geheimnis mehr. Damals bezeichnete er Alabas Berater Pini Sahavi als geldgierigen Piranha. In Neureuthers Buch geht der 69-Jährige sogar noch einen Schritt weiter. Hoeneß beschuldigt die Berater immer wieder im eigenen Interesse, statt in dem ihres Klienten zu handeln. Diesen Spieler soll Bayern holen. Wenn es nach den Sport1-Usern geht, soll der FC Bayern unbedingt Dayo Upamecano von RB Leipzig nach München holen. Bei der Umfrage, welche Spieler der FC Bayern verpflichten sollte, stimmten bisher fast 15.000 User ab. 76% der Stimmen fielen auf den 22 Jahre alten Franzosen. Wir werden uns natürlich damit befassen, nicht nur mit dieser Personalie, sondern grundsätzlich, auf welchen Positionen wir was machen wollen und machen müssen, hatte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Donnerstag noch bei Bild Live gesagt. Bei der Frage, welchen Spieler die Bayern unbedingt behalten sollen, setzte sich Jerome Boateng mit 48% deutlich durch. Sané bereut Bling-Bling-Image. Die ein oder andere Entscheidung würde Bayern-Profi Leroy Sané heute anders treffen. Die Leute stecken mich in diese Bling-Bling-Schublade, sagte der Offensivspieler in einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Mit einem Tattoo seiner selbst auf dem Rücken und dem Auftritt mit einem auffälligen Fellmantel bei der Nationalmannschaft hatte der 25-Jährige die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Er habe sich gefragt, was er falsch gemacht habe. Ich war jemand, der vor allem in jungen Jahren erst einmal gegen die Wand laufen musste, auch wenn es weh tat. Sané selbst kann sein Image nicht nachvollziehen. Er sei kein Typ, der sich ewig im Badezimmer stylt. Ich stehe morgens auf, putze mir die Zähne und fahre oft in kurze Hose zum Training. Das dauert 5 Minuten, so der Nationalspieler. Hammerlos für Zverev und Co. Das deutsche Tennisteam um seinen Topstar Alexander Zverev trifft in den Gruppenspielen beim ATP Cup in Australien auf Titelverteidiger Serbien mit dem Weltranglistenersten Novak Djokovic. Der zweite Gegner ist bereits wie im Vorjahr Kanada. Neben Zverev stehen Jan-Lennard Struff und die French Open-Gewinner Kevin Kravitz und Andreas Mies in der Mannschaft. Der mit 7,5 Millionen Dollar dotierte Wettbewerb findet vom 1. bis zum 5. Februar statt, unmittelbar vor den Australian Open.
Bis zum 1. Februar darf ja noch munter hin und her gewechselt werden, zum Beispiel auch in der Fußball-Bundesliga. Das Transferfenster also geöffnet und es gibt heiße Neuigkeiten.
Das nun auch bestätigte Interesse des FC Bayern München an Abwehrchef Dayot Upamecano sorgt bei Verfolger RB Leipzig nicht für Unruhe. Wenn sie mich oder den Club unruhig machen wollten, dann ist es nicht geglückt, sagte Julian Nagelsmann mit einem Lächeln auf den Lippen. Aber ich glaube nicht, dass das die Hauptintention war. Ich glaube eher, dass sie den Fuß in die Tür bekommen wollen, dass andere Vereine eben unruhig werden. Upamecano hat bei RB noch einen Vertrag bis 2023. Bayerns Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte am Donnerstag bei Bild Live bestätigt, sich natürlich mit dem Franzosen zu befassen. Die Liaison zwischen Douglas Costa und dem FC Bayern könnte nach nur wenigen Monaten schon wieder vorbei sein. Der Gazzetta dello Sport zufolge liebäugelt Juventus damit, seine Leihgabe noch in der laufenden Transferperiode zurückzubeordern, um ihn anderweitig abzugeben. Grund: Costa spielt bei den Bayern deutlich zu wenig. Und nun soll es bereits erste Interessenten geben. Wie das britische Boulevardblatt The Sun berichtet, soll neben Wolverhampton auch Manchester United ein Auge auf den Flügelspieler geworfen haben. Seit Jahresbeginn ist Diego Costa vereinslos und auf der Suche nach einem neuen Team. Dabei gibt es offenbar genügend Interessenten. Denn wie die spanische Tageszeitung AS berichtet, buhlen gleich 3 türkische Vereine, namentlich Trabzonspor, Galatasaray und Beşiktaş, um die Dienste des Spaniers. Trabzonspor soll Costa bereits ein Angebot gemacht haben, das der 32-Jährige jedoch abgelehnt haben soll, da ihm ein Jahresgehalt von 2,5 Millionen Euro netto wohl zu wenig sei.
Ja, die Fußballstars auf der ganzen Welt sind natürlich auch bei Social Media unterwegs und sehr aktiv. Und Anna Dollack fasst mal zusammen, was da so alles in den vergangenen Tagen los war.